von Vijalkasar bis Sargun. Mit noch schwerem Kopf nach so viel Wein beginne ich wieder meine Wanderschaft. Nun bin ich schon 21 Tage unterwegs. Die Ruhepause in Vijalkasar scheint meinem Knie gut getan zu haben. Es schmerzt kaum noch. Der Holländer wäre gern gemeinsam mit mir gelaufen. Ich habe ihm erklärt, warum ich allein gehen möchte. In den Ortschaften gefällt es mir, mit jemandem zusammen zu sein, und mit Atze habe ich mich gut verstanden. Ohne ihn hätte ich wahrscheinlich gar nicht so viele Leute kennengelernt und mich auch nicht in die Bodega einladen lassen. Aber draußen in der Landschaft muss ich allein sein, um die Natur erspüren, erfahren, erleben zu können. Nur wenn ich allein bin, finde ich meinen Rhythmus. Nur dann entsteht ein mystisches Versinken in der Landschaft, das schwebende Gefühl, in Raum und Zeit aufzugehen. Ich habe aber Atze versprochen, in der nächsten Stadt auf ihn zu warten. Es ist kalt und sehr windig, ein ungewohntes Wetter nach all den sonnenheißen Tagen. Ich habe einen warmen Pullover und den Anorak an. Tief jagen dunkle Wolken über den Himmel, die Boten der Regengöttin, der Jungfrau vom Fluss. In Carrion de los Condes, nur 2 Stunden von Vijalkasar entfernt, will ich länger bleiben, um meiner Begeisterung für die Romanik zu frönen. In dem kleinen Landstädtchen gibt es gleich 2 romanische Kirchen. Das Portal der Jakobskirche zeigt im mittleren Bogenlauf 22 Handwerker mit typischen Werkzeugen und Tätigkeiten. Einen Töpfer mit Krug, einen Bäcker mit einem Brotlaib, einen Musikanten mit Laute, aber auch einen lesenden Mönch und einen saltoschlagenden Gaukler. An fast allen Kirchen gibt es Darstellungen von Heiligen, Aposteln, Engeln, Teufeln und Dämonen, und hier steht plötzlich der arbeitende Mensch im Blickpunkt. Die Einwohner von Carrion waren im Mittelalter sehr wohlhabend. In dem Pilgerführer aus damaliger Zeit, dem Codex Calixtinus, steht: Der Ort ist reich, es wird Brot und Wein hergestellt, es gibt Fleisch und alle Arten von Produkten. Wahrscheinlich waren deshalb die Menschen hier so selbstbewusst. Nicht Himmel und Hölle abbilden zu lassen, sondern sich selbst, die Handwerker bei ihren profanen Tätigkeiten. Im Kontrast zu diesen tüchtigen Bürgern drohen auf den Säulenkapitellen Ungeheuer. Sie zerfleischen und verschlingen Menschenleiber. Das Reale wird sofort wieder vom Fantastischen durchkreuzt, die Wirklichkeit mit dem Irrealen verwoben. An der anderen romanischen Kirche, Santa Maria del Camino, fallen die Stierköpfe auf, die paarweise in den Eingang hineinragen. In der Kirche erklärt der Priester 3 Spaniern ein Gemälde. Ich stelle mich dazu. Er erzählt die Legende von den 100 Jungfrauen. 100 junge Mädchen mussten als Tributzahlung an die Araber ausgeliefert werden. Der Sultan Mira Marmolin sollte diese Gabe erhalten. Jener Mira Marmolin, der einen faustgroßen Smaragd am Turban trug und später von dem 2-Meter-Recken Sancho el Fuerte besiegt wurde. Die Mädchen weinten. Unbeeindruckt von ihrem Jammern und Zagen führten die arabischen Tributeintreiber sie ab. Da erschienen plötzlich 2 Stiere, die Symboltiere der altiberischen Kultur Spaniens, und retteten auf wunderbare Weise die Jungfrauen. Sie konnten in ihre Heimatorte zurückkehren und bestärkt durch das Wunder verweigerten fortan die Einwohner den schändlichen Tribut. Der Priester weist auf die verwitterten Stierköpfe am Eingang. Sie sollen in Erinnerung an die Rettung gemeißelt worden sein. Ich gehe durch die ruhige, stille Stadt mit ihren sehr engen Gassen. An der Stadt vorbei fließt der Fluss Carrion. Er führt wenig Wasser, blank liegen die Kiesel im Flussbett. Ockerfarbene Steilufer ragen empor. Am flachen Gegenufer liegt das Kloster Zeul. Ich klingle an der Pforte. Ein kleines Fensterchen in der Tür öffnet sich und ich sehe das Gesicht einer Nonne. Ich frage, ob ich die Klosterkirche besichtigen könne. Selbstverständlich, antwortet sie und ruft: Antonio, venga, Antonio, komm! Da springt ein etwa 11-jähriger Junge herbei. Ich bin überrascht. Was will so ein Bürschchen im Kloster? Ich mache für die Monjas, die Nonnen, Besorgungen. Sie sind sehr nett, besonders Schwester Johanna, mit der Sie gerade gesprochen haben, antwortet er. Sie kommt uns nach in die Kirche, um Antonio zu sagen, er solle mir auch die Krypta zeigen. So habe ich Gelegenheit, Johanna richtig zu sehen, denn durch das vergitterte Fensterchen konnte ich mir kein Bild machen. Sie wirkt auf mich wie aus einem Märchen. Die Bewegungen ihres grazilen Körpers sind leicht und schwebend. Ihre Stimme ist zart und hell. Ihr Gesicht strahlt eine innige Lieblichkeit aus. Ein feengleiches Geschöpf. Nie zuvor bin ich einem Menschen begegnet, der so erfüllt von hingebender, sich verschenkender Liebe war. Im ersten Moment bedauere ich, dieses wundervolle Wesen hinter Klostermauern eingesperrt zu wissen. Doch dann denke ich mir, sie würde draußen nicht existieren können. Das Leben wäre zu grob für diese fragile, zarte Frau. Gerade weil sie selbstlose Liebe verströmt, würde sie wohl zerbrechen. Ich möchte sie immerzu anschauen, aber da schwebt sie schon wieder dem Ausgang zu. Um mit Antonio ins Gespräch zu kommen, sage ich, die Schwester Johanna ist sehr schön. Nein, seine schwarzen Augen blitzen. Schön ist ein Wort für Menschen, sie aber ist ein Engel. Der Junge führt mich zu den Grabmälern des Grafen Gomez, den Condes de Carrion. Hier sind die Grafen Diego und Fernando, zwei Brüder, begraben. Kennen Sie ihre Geschichte? Natürlich nicht. Der Junge erzählt nicht nur mit Worten, sondern führt ein regelrechtes Schauspiel auf. Er imitiert die Stimmen und das Geräusch klappernder Pferdehufe, rollt mit den Augen, stapft mit den Füßen, jammert und weint, kämpft mit einem unsichtbaren Schwert gegen seine imaginären Gegner. Er zeigt, wie die jungen Grafen Diego und Fernando nach Valencia reiten, dort die Töchter von El Cid zu freien. Der Campeador ist von diesen Schwiegersöhnen nicht angetan. Sie scheinen ihm zu weich, nicht kampferprobt genug. Da aber der König diese Hochzeit befürwortet, kann er sich nicht widersetzen. Als ein Löwe aus der Menagerie ausbricht, Antonio brüllt löwenecht, bestätigt sich der Verdacht El Cids. Denn die Schwiegersöhne ergreifen feige die Flucht. Trotzdem muss der Vater seine liebreizenden Töchter Doña Elvira und Doña Sol mit ihren unwürdigen Gatten ziehen lassen. Antonio setzt plastisch in Szene, wie die bösen Grafen über ihre Gemahlinnen herfallen, sie an den Haaren ziehen, ihnen die Kleider vom Leib reißen und sie verprügeln, bis beide Frauen ohnmächtig am Boden liegen. Im Wald von Corpes lassen die Grafen die beiden Doñas hilflos zurück und reiten weiter nach Carrion. Denn eigentlich seien sie nur an der hohen Mitgift interessiert gewesen. Die Ehefrauen aber wollten sie wieder loswerden. Ich denke mir, die stolzen Töchter des Cid werden wie ihr Vater mit dieser Eheschließung nicht einverstanden gewesen sein. Unglücklich und erbost, den ungeliebten Gatten ausgeliefert zu sein, werden sie diese wohl verspottet und verhöhnt haben, bis die Männer wutentbrannt zugeschlagen haben. Die Frauen wurden zufällig gefunden und gerettet. Nun läuft Antonio zur Höchstform auf. Er führt das Duell vor, das El Cid, der Vater der verprügelten Töchter, vor den Augen des Königs gegen die Grafen bestehen musste. Das Ergebnis des Kampfes wurde wie ein Gottesurteil angesehen und geglaubt, dass der Verlierer auch der Schuldige war. Antonio sinkt zweimal, die Hand auf das Herz gedrückt, zu Boden. Zuerst als Don Diego und gleich darauf als Don Fernando. Die zwei Töchter wurden neu vermählt mit den Königen von Aragon und Navarra. Die Landschaft hinter Carrion de Condes ist flach wie eine Tischplatte. Waren es vorher einzelne hohe Tafeln gewesen, die von Tälern durchschnitten wurden, so ist es jetzt eine weite Ebene, nur durch den Horizont begrenzt. Der schnurgerade Pfad ist mit unzähligen kleinen braunen Steinchen belegt. Wieder habe ich das Gefühl, die Pilgerströme vergangener Zeiten zu spüren. Der Himmel ist weit und doch gleichzeitig so nah, als bräuchte ich nur die Arme auszubreiten und hinaufzufliegen. Das Licht flirrt und flimmert über dem glatten Land. Der Boden ist karg und trocken. Das Getreide ist hier schon abgeerntet. Stoppelfelder oder die bereits wieder umgebrochenen braunen Erdschollen sind ausgedörrt. Außer mir sind Trauersteinschmätzer die einzigen Lebewesen in dieser Ödnis. Sie fliegen vor mir her, als wollten sie mir den Weg zeigen, schwirren eine Strecke voraus, Flügel und Schwanz weit gespreizt. Dabei flacken die schneeweißen Schwanzfedern wie ein Signal. Und dann warten sie auf einer Erdscholle oder einem Stein am Wegrand, bis ich sie wieder eingeholt habe. In der Ferne hebt sich eine senkrechte Linie gegen den Horizont ab. Ein Pfahl? Ein abgestorbener Baum? Im Geflimmer der Luft ist das Bild unscharf. Aber weit sind die Entfernungen in der Meseta, die man überblicken kann. Ich nähere mich allmählich der aufragenden Figur, bis ich erkennen kann, dass es ein Schäfer ist, der bewegungslos auf seinen Stock gestützt dasteht. Er könne kaum leben von dem, was die Schafe einbringen, sagt er, denn für Wolle, Milch und Fleisch würde von den Aufkäufern, die die Preise diktieren, nicht genug gezahlt werden. Die Dörfer mit ihren Häusern aus erdbraunen Lehmziegeln fallen in der Landschaft kaum auf. Es sind ärmliche Orte, nur eine Handvoll Hütten, aber sie tragen wohlklingende Namen, die an den Pilgerweg erinnern. Calzadilla de la Cuesa, Terra Dios de los Templarios, San Nicolás del Real Camino. Hier scheinen heute kaum noch Menschen zu wohnen. Ich treffe einen alten Mann. Schlürfend läuft er über den buckeligen Dorfweg, eine Schubkarre vor sich herschiebend. Wir sind hier nur noch 60 Leute, alle so alt wie ich. Die Jungen wandern weg in die Städte, klagt er. Resigniert erzählt er vom Ende des Bauernstandes. Die Preise für Getreide und Wein, für Fleisch und Wolle, überhaupt für alle Agrarprodukte, sind zu niedrig angesetzt. Von dem Verkauf kann niemand seine Familie ernähren. Er doziert über Wirtschaft und Politik, über Spanien und die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Gespannt höre ich ihm zu. Er redet, als würde er vor einem großen Publikum sprechen. Wo hat er gelernt, so brillant zu formulieren? Er macht eine müde Handbewegung. Mit meinem Sohn habe ich mich oft unterhalten. Ein kluger Junge. Ich habe ihn studieren lassen, Agraringenieur. Doch wie lebt er trotz seines Studiums? Er ist in Deutschland, macht eine dreckige Arbeit, um Geld zu verdienen. Ich wollte, er würde zurückkehren, aber er sagt, er hätte in Spanien keine Chancen. Doch was nützt ihm das Geld letztendlich? Ich spüre den Schmerz im Knie wieder stärker. Die Weite hat mich unaufhaltsam zum Gehen verführt. Etwa 40 Kilometer habe ich heute zurückgelegt. Mähdrescher bewegen sich wie urzeitliche Ungeheuer über die Felder und hinterlassen kahle Flächen und hart gepresste Strohballen. Es ist nicht einfach, einen Schlafplatz zu finden. Keine Bäume oder Büsche sind als Sichtschutz vorhanden, nur Felder, durchzogen von schnurgeraden begrünten Wegen. Schließlich entdecke ich eine mit Klee bewachsene Feldecke, die ringsrum hinter hohen Halmen verborgen ist. Wie eine reife Orange versinkt die Sonne im Getreidemeer. Doch bald bereue ich es, mir kein sicheres Nachtquartier gewählt zu haben, denn dunkel bewölkt sich der Himmel, die Sendboten der Regengöttin kommen, wie prall gefüllte schwarze Säcke hängen die Wolken über mir, bereit, ihre Wassermassen auf mich herabstürzen zu lassen. Es wird Nacht, noch regnet es nicht, aber Wetterleuchten, wie ein Flächenbrand, zuckt das Feuer mal hier, mal dort am Himmel. Tausend Irrlichter scheinen durch die Nacht zu tanzen. Doch ich bin zu müde und schlafe ein, trotz der Furcht vor einem prasselnden Gewitterregen. Ein paar Tropfen, die mir ins Gesicht platschen, wecken mich. Ich ziehe die Hülle des Biwaksackes über den Kopf und bin sofort wieder eingeschlafen. Am Morgen sehe ich, die Erde ist nicht mal feucht geworden. Ringsum ist sie gepünktelt von kleinen Dellen der aufschlagenden Regentropfen, die aber sofort verdunstet sind und nur Staub gefüllt die winzigen Trichter. Nach Sargun gelange ich am frühen Morgen. Die Bewohner scheinen alle noch zu schlafen, einsam klappern meine Schritte über das Kopfsteinpflaster. Der Klang des Wortes Sargun hatte mich eine schöne, mittelalterliche Stadt erwarten lassen. Doch schon von Weitem bin ich von der Stadtkulisse enttäuscht. Weiße, globige Speicherhäuser drängen sich in den Vordergrund. In der Stadt herrscht ein Durcheinander von alten, zerfallenen Lehmhäusern und stillosen Neubauten. Ich biege um eine Straßenecke und bleibe verblüfft stehen. Was ist das? Eine Kirche, aber sie besteht aus braunroten Ziegeln. Ein romanischer Backsteinbau. Das Kirchenschiff ist mit zierlichen Blendarkaden und mit Hufeisenbögen und der Turm mit dreistöckigen Fensterarkaden geschmückt. Die Kirche ist im Modillard-Stil gebaut, der im 11. Jahrhundert in den zurückeroberten Gebieten entstand. Häufig ausgeführt von dageblieben arabischen Baumeistern. Während die Bauwerke der mozarabischen Romanik schwerer, ernster und mystischer sind, ist die Modillard-Romanik zierlich und verspielt. Die Kirche San Tirso hier in Sargun zeigt den Modillard-Stil in höchster Vollendung. Es ist eine Lust, dieses Bauwerk zu betrachten. Das Mauerwerk ist originell verziert. Die Ziegel wurden verkantet gegeneinander gesetzt und so entstanden Ornamente. Backsteine verwendet man, weil es in der Meseta kein anderes Baumaterial gibt. Ich überquere die Plaza Mayor. Menschenleer und still ist der Platz in der Morgenfrühe. Gehe weiter eine Straße entlang mit hässlichen Neubauten, lieblos hingeglotzt. Aber schön dann die zweite Backsteinkirche von Sargun, die Kirche San Lorenzo. Wertvoll und auffallend wie eine dunkle Perle steht sie da. Aus Backsteinen konnte man besonders hohe Türme bauen. Mächtig ragt er empor, doch seine Schwere wird wunderbar durchbrochen von hohen Fensterbögen, die sich vierstöckig übereinander reihen. Am Ortsausgang steht ein weißes Straßenschild, gekennzeichnet mit der Zeichnung der Pilgermuschel. Das Schild verkündet mit schwarzen Buchstaben und Zahlen Santiago de Compostela, 335 Kilometer. Es sind nur noch 335 Kilometer bis zum Ziel. Ich hatte mir bis dahin keine Gedanken gemacht, wie weit es noch sein könnte. Jeden Tag bin ich gelaufen, außer den beiden Ruhetagen in Suso und Vialcazar. Morgens hatte ich immer die aufgehende Sonne im Rücken, mittags senkrecht und glühend heiß über mir und abends leuchtet mir der rote Sonnenball ins Gesicht. Jeden Tag von Morgenrot bis zum Abendrot bin ich gewandert. Das Laufen ist mir zur Gewohnheit geworden. Am Morgen der ausgeruhte Körper, der Geist gespannt auf die Erlebnisse des Tages. Bei Sonnenuntergang eine wohlige Müdigkeit, Schwere die Glieder, bleiern die Füße, die Seele voll vom Erlebten. Ein schönes, ein einfaches, ein sinnvolles Dasein. Ich hatte so ganz im Gegenwärtigen gelebt, von Tag zu Tag bestimmt vom Lauf der Sonne, die meinem Weg die Richtung angab, von Ost nach West, dass ich das Ziel ganz vergessen hatte. Ich will gar nicht ankommen. Wie schön wäre es, immer so weiter zu wandern, einem Ziel entgegen, das gar nicht existiert oder das sich im gleichen Maße entfernt, wie man ihm näher kommt. Dann brauche ich nie mehr umzukehren, nie mehr zurück, für immer nach Westen wandern, immer weiter. Aber da ist das Schild und die Zahl. 335 Kilometer. Auch wenn diese Anzeige die Landstraße betrifft und der Fußweg wegen seines geschwungenen Verlaufs länger ist, befinde ich mich bereits im letzten Drittel. Die Provinz León durchquere ich gerade und dann kommt nur noch Galizien.